SWR aktuell. Infodate am Mittag.
Ich bin Stefan Eich. Guten Tag. In Mainz wollen Experten am Mittag eine 500-Kilo-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärfen. Sie liegt in der Nähe des alten jüdischen Friedhofs. Wegen der Entschärfung mussten viele Wohnhäuser und auch das SWR-Funkhaus Mainz geräumt werden. Die Evakuierung sollte eigentlich um 9 Uhr abgeschlossen sein, hat sich aber verzögert, weil mehrere Menschen die Sicherheitszone noch nicht verlassen hatten. Einsatzkräfte haben zum Beispiel einen 9-jährigen Jungen aus einem Haus geholt, wo er allein war. Die Eltern waren zum Arzt gefahren und hatten es nicht mehr rechtzeitig vor der Sperrung zurückgeschafft. Sie haben den Jungen später bei der Polizei abgeholt. Zu den 10.000 Menschen, die die Sicherheitszone verlassen mussten, gehört auch Ursula Burkhardt aus dem Stadtteil Hartenberg-Münchfeld. Sie ist in der Sporthalle Mombach untergekommen und hat dort dem SWR gesagt:
Das Herz hat heute Morgen ganz schön geklopft. Das sind ja meine Kindheitserinnerungen mit Bomben. Ich bin ja ein Kriegskind, bin 38 geboren. Und da habe ich im ersten Moment gedacht, geht das schon wieder los, die Rennerei. Damals sind wir in Bunker gelaufen und so. Ja, das waren meine ersten Gedanken. Aber es ist okay hier. Wir sitzen ja in Sicherheit. Ja.
China ist ganz weit vorn in Sachen Elektroautos, was auch daran liegt, dass die Hersteller dort Geld vom Staat bekommen. Unfair, diese Subventionen, findet die EU-Kommission, und sie hat deswegen am Vormittag Strafzölle von bis zu 37,6% auf E-Autos aus China verhängt, damit die europäischen Hersteller bessere Chancen haben. Diese Zölle gelten ab morgen, müssen aber noch nicht sofort gezahlt werden. Unterstützung dafür kommt vom Kieler Institut für Weltwirtschaft und auch vom österreichischen Institut für Wirtschaftsforschung. Die Institute sagen, wenn es Strafzölle gibt, kommen bis zu 42% weniger chinesische Batterieautos in die EU. Vor dieser Entscheidung der EU-Kommission hatte sich die Hauptgeschäftsführerin des Bundesverbands der deutschen Industrie, Tanja Gönner, gegen Strafzölle ausgesprochen. Die ehemalige baden-württembergische Umweltministerin plädierte am Morgen im Deutschlandfunk für weitere Verhandlungen.
Es geht um die Frage, dass eine Exportnation, wie wir es sind, ein Interesse daran hat, dass der Welthandel funktioniert. Dazu gehört möglichst wenig Zölle, dazu gehört aber auch möglichst fairer Wettbewerb. Und zum Schluss geht es um eine Ausbalancierung des Ganzen zwischen den unterschiedlichen Blöcken und an der Stelle zwischen China und der EU.
40 Milliarden Euro neue Schulden, das ist der Plan von Finanzminister Lindner fürs nächste Jahr. In den Etatplanungen fehlen etliche Milliarden. SPD und Grüne diskutieren und streiten seit Wochen mit der FDP darüber, wie das Problem zu lösen wäre. Lindners Partei lehnt es nach wie vor ab, die im Grundgesetz festgeschriebene Schuldenbremse abzuschaffen oder auch nur auszusetzen. Aus Berlin, Lothar Lenz.
Lindner geht ans Limit. Die geplante Neuverschuldung des Bundes entspricht dem, was die Schuldenbremse in der Verfassung gerade noch erlaubt. Denn der Bund darf 0,35% seiner gesamten Wirtschaftsleistung an Krediten aufnehmen. Das wären gut 15 Milliarden Euro. Dazu kommen 12 Milliarden an Krediten, die in das sogenannte Aktienkapital fließen sollen, um später die Rentenkasse zu entlasten. Da diese Kredite in Vermögenswerte fließen, nämlich den geplanten Aktienstock, bleiben sie bei der Schuldenbremse unberücksichtigt. Das Gleiche gilt für die geplante Kapitalspritze an die Deutsche Bahn. Die Haushaltsverhandlungen zwischen Bundeskanzler Scholz, Finanzminister Lindner und Wirtschaftsminister Habeck gehen damit offenbar auf die Zielgerade. Gestern hatte Scholz im Bundestag zugesagt, dass eine Einigung innerhalb der Ampel unmittelbar bevorstehe. Scholz kündigte zugleich ein umfassendes Konjunkturpaket für mehr Wirtschaftswachstum an.
Kommt da schon wieder der nächste Keim und versucht, unsere Gesellschaft zu erschüttern, so wie es Corona getan hat? Das fragen sich etliche Menschen, wenn sie hören, dass in den USA das Vogelgrippevirus erst auf Kühe übergesprungen ist und jetzt auch auf Menschen. Im Moment geht es in Anführungszeichen nur um einige der Menschen, die auf dem Bauernhof direkten Kontakt mit den Tieren hatten, vor allem beim Melken. Und trotzdem schaut Professor Martin Beer genau hin. Er ist der Vizepräsident des Friedrich-Löffler-Instituts in Greifswald. Das ist das Forschungsinstitut des Bundes für Tiergesundheit. Beer forscht dort selbst zum Vogelgrippevirus und hat heute früh in SWR aktuell das hier gesagt.
Wir müssen das genau uns ansehen und es müssen natürlich Maßnahmen ergriffen werden, das Virus einzudämmen. Es geht darum zu sagen, es gibt immer mehr Ausbrüche, jetzt auch neue Spezies. Das heißt, das kann ein Risiko erhöhen und deswegen müssen wir genauer hinsehen, ohne jetzt sofort zu sagen, das ist jetzt ganz sicher die nächste Pandemie. Denn das kann keiner sagen. Das sind Vorgänge, die können plötzlich passieren. Im Moment haben wir keine Hinweise, dass sich das Virus schon stärker an den Menschen angepasst hat.
Rishi Sunak, der britische Premierminister, macht womöglich den gleichen Fehler wie Frankreichs Präsident Macron. Beide haben überraschend Neuwahlen angesetzt und beide haben sich offenbar verzockt. Macron hat zumindest noch eine theoretische Chance, aber Sunaks Konservative werden bei der Wahl, die seit heute früh läuft, verlieren. Daran besteht nicht mal der Hauch eines Zweifels. Aus London, Christoph Prössel.
In den Umfragen lag Labour weit vorne mit einem sehr deutlichen Abstand zu den Konservativen. Für die könnte diese Wahl ein Desaster werden. Berechnungen von Meinungsforschungsinstituten legen nahe, dass die Konservativen nur noch 117 Sitze erlangen könnten, runter von 345 Sitzen. Im Unterhaus versammeln sich insgesamt 650 Abgeordnete. Labour ist mit dem Versprechen Change, also Wandel, in den Wahlkampf gegangen. Doch der eher uncharismatische Spitzenkandidat Keir Starmer konnte nur schwer begeistern. Er will die Wartezeiten im Gesundheitsdienst reduzieren, Wohnungen bauen, Schulen sanieren und Investitionen anschieben. Woher das Geld kommen soll, ist unklar.
Jetzt noch schnell ein Ticket kaufen für das EM-Viertelfinale Deutschland gegen Spanien morgen in Stuttgart. Viele Fußballfans haben diese Idee und deswegen machen Abzocker und auch Betrüger gerade Riesengewinne. Die UEFA nimmt immer wieder überteuerte Karten aus dem System und doch tauchen an anderer Stelle neue auf, so der Verband. Deswegen warnt die UEFA weiterhin. Gerald Pinkenburg.
Eigentlich kosten EM-Tickets zwischen 60 und 700 Euro, je nachdem, wo man einen Platz bekommt. Für das deutsche Spiel morgen gibt es zum Teil Angebote zum zehnfachen Preis. Man kann sein Ticket zwar auf andere umschreiben, in den AGBs beim Ticketkauf steht aber drin, dass man die Karten dafür nicht bei Drittanbieterseiten weiterverkaufen darf. Für die EM hatte die UEFA jetzt auf digitale Tickets umgestellt. Sie seien fälschungssicherer und man könne besser dagegen vorgehen, wenn jemand gegen die AGBs verstößt.
Fokus Südwest.
5 Männer, die in Offenau im Kreis Heilbronn 21 Geldautomaten gesprengt haben sollen, sind wieder frei. Ein Richter in den Niederlanden hat sie, zumindest vorerst, aus der Haft entlassen. Ulrike Schirmer.
Offenaus Bürgermeister Michael Volk kann da nur mit dem Kopf schütteln. Für ihn sei es völlig unverständlich, wie Menschen freigelassen werden können, die 21 Geldautomaten in die Luft gejagt und einen Millionenschaden angerichtet haben. Warum der Richter die mutmaßlichen Automatensprenger auf freien Fuß gesetzt hat, ist tatsächlich noch völlig unklar. Die niederländischen Behörden sagen, für Auskünfte sei die Staatsanwaltschaft in Düsseldorf zuständig. Die aber sagt, sie kenne die Einzelheiten noch nicht.
Mehr Zusammenarbeit, damit die Patienten besser versorgt werden können und natürlich auch um Geld zu sparen. Das planen die Unikliniken Heidelberg und Mannheim, wobei Heidelberg das Ganze führen soll. Das geht aber nicht, sagt laut Medienberichten das Bundeskartellamt. SWR-Reporterin Martina Sengers.
Noch sei das Prüfverfahren nicht ganz abgeschlossen, doch die Vorentscheidung sei gefallen, berichtet unter anderem die Stuttgarter Zeitung. Es bestehe die Möglichkeit, dass die Beteiligten dagegen beim Oberlandesgericht in Düsseldorf Beschwerde einreichen oder dass sie eine sogenannte Ministerialerlaubnis beantragen. Der Stadt Mannheim ist noch kein Beschluss der Wettbewerbsbehörde bekannt, teilte sie auf SWR-Anfrage mit. Sie erwartet die Entscheidung erst Ende des Monats. Und sie betont, dass der Verbund sich nicht nur auf die Patientenversorgung in der Region auswirken würde, sondern auch ein wichtiger Beitrag zur medizinischen Spitzenforschung sei.
Und dann war da noch
der Nationalspieler, der in einem TikTok-Video des Deutschen Fußballbundes nach seinen Top 10 in Sachen Kartoffelarten und Kartoffelzubereitungsformen gefragt wurde.
Normale Kartoffeln, ich würde sogar sagen auf die 1.
Das war Florian Wirtz von Bayer Leverkusen. Und diesen Satz hätte natürlich früher ein Stefan Raab in Sekundenschnelle zu einem Hit umgeprügelt. Da Raab aber zumindest teilweise in Rente ist, hat Ballermann-Sänger Julian Benz den Job übernommen.
Normale Kartoffeln auf die 1. Normale Kartoffeln auf die 1.
Dieses Lied geht gerade viral. Ja, ich weiß, wir helfen auch dabei mit. Es dürfte aber zum Glück eine recht kurze Halbwertszeit haben. Auch weil der Künstler zwar Wirtz Kartoffelart Nummer 2 Pommes erwähnt und auch die 3 Süßkartoffeln, aber er verschweigt ausgerechnet diejenige Zubereitungsart, die Florian Wirtz auf dem 10. und damit allerletzten Platz gewählt hat.
Gnocchi oder Gnocchi mag ich nicht so gerne.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.